Und herzlich willkommen zum Podcast Lass mal übers Leben reden. Mein Name ist Anna und ich will dich mit diesem Podcast auf eine Reise zu dir selbst mitnehmen. Viel Spaß dabei! Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und freue mich besonders, denn ich habe heute wieder eine Gästin bei mir. Und möchte mit Nadine gemeinsam über das Thema toxische Beziehungen sprechen. Hallo Nadine, schön, dass du hier bist.
Hallo Anna, danke für die schöne Einladung.
Sehr gerne. Bevor wir thematisch einsteigen, erzähl doch gern ein bisschen was von dir. Was machst du so? Wie geht's dir?
Ja, also was ich mache ist, ich bin Coach für Lebensfreude und Businessfreude und ich bin Dozentin für die Thüringer Ministerien und Trainerin für Führungskräfte und Mentorin für Teamentwicklung und auch Mentorin für doTERRA-Berater und selber da auch Silver Leader in dem Business. Also ich habe quasi die Arbeit mit Menschen auf allen möglichen Ebenen zu meinem Berufsweg gemacht und mein Hauptanliegen ist es eigentlich, egal in welchem Feld ich da gerade tätig bin, Menschen in Beziehung mit sich selbst zu bringen, weil ich daran glaube, dass ein gesundes Ich, ein starkes Wir erzeugt.
Total, ja. Voll schön. Erzähl doch mal gerne kurz, was doTERRA ist, weil ich glaube, manche wissen gar nicht, die jetzt vielleicht zuhören, was das ist.
Ätherische Öle, um die geht es da. Ja. Und die nutze ich gerne eben auch im Coaching oder so, weil die eben auch emotionale Prozesse toll begleiten können. Und da hat sich einfach meine persönliche Liebe quasi mit dem Beruf vereint. Ja. Und so habe ich noch ein zweites Standbein, auch ein wirtschaftlich zweites Standbein, was ganz großartig ist. Genau, mache dann auch manchmal Kurse, wo das beides zusammenläuft, also Coaching mit Ölen und so.
Sehr cool. Bekleidet sich sozusagen gegenseitig.
Genau. Ja, richtig.
Okay, schön. So, jetzt wisst ihr alle Bescheid. Ja, danke für deine kurze Vorstellung. Wir kennen uns ja, weil ich mal ein Coaching bei dir hatte, oder eigentlich zwei sogar. Eins letztes Jahr zum Thema Stress. Und dieses Jahr, also habe ich die Stress-Challenge mitgemacht.
Genau.
Und dieses Jahr ein Berufscoaching, kann man das so sagen?
Ja, Jobcoaching,
genau. Jobcoaching, ja. Genau, daher kennen wir uns, also nur für euch, dass ihr so ein bisschen wisst, wieso wir hier zusammengekommen sind.
Ja. Genau, das habe ich gar nicht gesagt. Ich bin ja auch noch AVGS-Coach.
Ja, genau.
Das habe ich ganz vergessen.
Also Nadine macht sehr viele Sachen.
Ja, ich mache sehr viele Sachen.
Für alle ist wahrscheinlich was dabei.
Genau.
Ich schreibe das auf jeden Fall dann in die Shownotes von der Podcast-Folge und verlinke dich, sodass dich alle finden können, die Öle wollen oder die ein Coaching brauchen oder irgendwas anderes. Ja, steigen wir mal direkt ein. Das Thema toxische Beziehung. Ich mag den Begriff zugegebenermaßen gar nicht, also diesen Begriff toxisch, aber ich habe ihn trotzdem jetzt verwendet, weil ich weiß, das ist für ganz viele gleich so ein Thema. Und toxisch bedeutet für mich ungesund und wir wollen jetzt in dieser Folge darauf eingehen gemeinsam, was toxische Beziehungen sind, woran ihr sie erkennen könnt und wenn ihr sie erkannt habt, wie ihr es schaffen könnt, aus solch einer Verbindung auszusteigen. Und ja, deshalb dachte ich mir, ich lade dich ein, sozusagen auch ein Stück weit für mich als Expertin für dieses Thema. Und glaube, dass ganz viele einen Mehrwert finden können jetzt, wenn sie dir hier zuhören. Und erzähl doch gerne mal, Nadine, was verstehst du unter einer toxischen Beziehung?
Ja, also zunächst mal mag ich den Begriff toxisch tatsächlich auch nicht so gerne. Es ist ja ein sehr aktuelles und sehr abgedroschenes Framing eigentlich schon. Und du kannst ja alles da reinpacken. Toxische Arbeitgeber, toxische Partner, nack. Also ja gut, aber es funktioniert halt. Ne? Und letztlich hast du recht, es geht am Ende um ungesunde Beziehungen. Egal auf welcher Ebene. Ne? So. Und ich glaube, so ein bisschen hast du mich ja nicht nur wegen meiner Expertise eingeladen, sondern weil du weißt, mich hat das Thema selber auch betroffen. Persönlich.
Ja.
Also es ist ein und quasi, ne? Beruflich wie auch privat beschäftigt mich das. Eigentlich hat es tatsächlich beruflich vor ein paar Jahren so einen Moment gegeben, wo ich eine Klientin hatte, die genau mit dem Thema kam. Und dann hatte ich kurz gedacht, wow, scheiße, ob ich das kann, weil ich mich so getriggert gefühlt habe davon und so dachte, oh, jetzt gehe ich aber an. Ich habe das ja selber auch erlebt, kann ich sie da jetzt überhaupt gut begleiten?
Ah, okay. Ne?
Also das war tatsächlich so ganz am Anfang auch, wo ich selbstständig geworden bin, eine ganz, ganz krasse Herausforderung, weil ich dachte, was macht das mit dir, wenn du jetzt mit jemand anderem am gleichen Thema arbeitest, was du selber durchlebt hast, ne? Wohin wirft dich das vielleicht zurück oder so? Aber das ganze Gegenteil war der Fall. Also es war extrem heilsam. Es hat auch nochmal bei mir an ganz vielen Stellen Sachen gerade gerückt oder auch, wo ich gemerkt habe, ach, da bist du schon im Frieden und da ist wieder okay. Weil das ist eigentlich das Schlimmste an so toxischen Geschichten, egal ob du in einem Elternhaus groß wirst, wo das schwierig ist oder so eine Partnerschaft gehabt hast. Es macht ja nachhaltig was mit dir. So.
Ja.
Und das ist auch nicht immer so eine schnelle Nummer, das dann alles wieder gerade zu rücken, was da so passiert ist. Und es braucht im Leben auch manchmal erst Auslöser von außen, dass du merkst, ach, hier ist ja, da habe ich ein Thema mit. Und das kommt, aha, noch daher oder so. Ja, also das war erstmal ganz spannend. Und was ich darunter verstehe, ist genau das, ungesund. Und ungesund wird es, sobald du selber merkst, du kannst nicht mehr du sein oder es geht gegen deine Werte und Prinzipien und du kannst aber nicht raus aus der Nummer quasi. Das ist für mich der Moment, wo es ungesund wird, ne? Wo ich auch nicht drüber verhandeln kann mit meinem Gegenüber, wo es keinen Konsens gibt, wo es keine Möglichkeit gibt, Kompromisse zu finden, sondern einfach um des lieben Friedenswillens Dinge ertragen werden müssen, die eigentlich nicht zu ertragen sind. Würde ich das in Kurzform vielleicht so sagen.
Ja, das ist gut beschrieben. Ich glaube, die betroffen sind oder das kennen, die können sich jetzt damit auch sehr gut identifizieren, glaube ich. Also von deiner Beschreibung her. Weil ich glaube, so dieses Feststecken in etwas und irgendwie vielleicht auch zu wissen, es stimmt was nicht oder es tut mir nicht gut, aber ich kann mich trotzdem nicht lösen. Ich finde, das beschreibt es irgendwie eigentlich ganz gut so.
Und das wusste ich ja tatsächlich lange nicht. Also wenn ich jetzt von meiner persönlichen Erfahrung rede, aber auch von dem, was ich natürlich von meinen Klienten gespiegelt kriege, es ist eigentlich immer das Gleiche. Also ja, natürlich hast du innerhalb so einer Partnerschaft, und bei mir war die auch viele Jahre, schon das Gefühl, irgendwas ist doch jetzt aber hier nicht richtig. Aber was nicht kommt, ist der Gedanke, ja, dann muss das ja jetzt hier beendet werden oder ich muss jetzt hier irgendwie raus aus der Nummer oder so. Im Gegenteil, Menschen, die so manipulativ sind oder die eben vielleicht, es spielt auch gar keine Rolle, ob es klassische Narzissten sind oder ob es Menschen mit einem großen narzisstischen Persönlichkeitsanteil sind, ja, wenn du mit so manipulativen Menschen zusammen bist, dann suchen die sicher nicht jemanden, der jetzt das nicht aushalten würde. Manipuliert wird, ja, der jetzt total dann gleich einknickt und rumheult, sondern die brauchen ja auch jemanden, der diesen, ich sag mal, Wandlungsprozess, den sie davor haben, nett beschrieben, auch aushält. Und dann ist natürlich das Erste, was du machst, wenn du merkst, hier stimmt doch aber was nicht, dich zu fragen, wo denn dein Anteil ist.
Genau.
Also wenn es eine, ich sag mal, eine Präpositionierung gibt, die dich ein bisschen mehr Gefahr laufen lässt, in diese Muster zu rennen, dann ja, dann gibt es vielleicht die, dass du in einem Elternhaus aufgewachsen bist, wo du auch schon Narzissmus erfahren hast oder so Toxizität, ne? Oder aber auch so einen leichten Hang zum Helfersyndrom hast. Ne? Weil, also, was aber eigentlich ganz unfassbar viele Menschen haben, also der überwiegende Bevölkerungsanteil ist so gestrickt, dass er einfach sehr gerne hilft. Und es ist ja auch eine grundmenschliche Eigenschaft. Ne? So.
Solange es kein Syndrom ist, vielleicht.
Solange es kein Syndrom ist, genau. Aber es reicht ja schon, da einfach nur sehr empathisch zu sein und sehr verständnisvoll. Ja. Ne? Dann willst du natürlich gucken, okay, wie kann ich diese Nummer hier, das, was jetzt gerade doof läuft, wie kriege ich das hin, dass das wieder schön ist? Mhm. Was kann ich tun?
Ja, so. Ich fühle mich gar nicht angesprochen. ja, das trifft sehr gut. Und ich glaube, die wissen, also die suchen sich ja auch gerne Menschen aus, die natürlich so empathisch sind und selbstreflektiert, weil sie wissen, dass die bei sich anfangen und bei sich gucken, was mache ich falsch. Und ich würde meinen, du neigst auch dazu, sozusagen.
Ja, klar, logisch.
Ne? Also aufgrund deiner Berufung einfach auch nur. Und ich kenne es auch, dass man dann bei sich guckt, was habe ich falsch gemacht? Was kann ich verändern? Aber ich habe ja auch meine Themen. Vielleicht soll ich nochmal auf mein Bindungsverhalten gucken. Also das kenne ich von mir, dass ich das zum Beispiel schon gemacht habe. Und da kannst du drauf gucken, wie du willst. Das verändert halt nichts.
Wobei sich das jetzt deutlich gewandelt hat. Ne? Ja. Also du hast gerade ein Detail gesagt, was in meiner Welt nicht mehr existiert. Auch tatsächlich erst durch diese Erfahrung. Du hast es so formuliert wie, was habe ich vielleicht falsch gemacht?
Ja.
So, die Frage stelle ich mir heute so nicht mehr. Sondern heute frage ich mich, okay, was ist in mir, das damit nicht zurechtkommt? Oder das darauf reagiert? und was hat das mit dem anderen zu tun?
Ja, ja.
Und das ist nur ein ganz kleiner Unterschied. Die Frage meint fast das Gleiche. Aber sie geht nicht mehr davon aus, dass ich falsch bin.
Ja.
Sie geht erstmal davon aus, dass ich richtig bin und wir hier, einen Wertekonflikt, einen Interessenskonflikt, was auch immer haben. Aber definitiv nicht davon, dass ich erstmal grundlegend was falsch gemacht hätte. So, also davon habe ich mich erholt. Das hat diese Erfahrung auch gemacht, ja?
Ja.
Dass du dann, wenn du später drüber weg bist, das neu lernst, in deiner eigenen Kraft zu stehen. Aber tatsächlich dieses, dass die sich Menschen aussuchen, die empathisch sind, weil die dann zuerst auf sich gucken, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, denen kann man das unterstellen, da stimmt das vielleicht auch. Was mir aber auch im Nachgang so aufgefallen ist, es könnte auch sein, dass sie sich deshalb Empathen suchen, weil sie ja, also wenn du vom klassischen Narzissten ausgehst, beziehungsweise von einer sehr extremen Ausprägung solcher Züge, die haben ja wenig Gefühls, Spektrum, auf das sie so zurückgreifen können, in sich, zu sich, so selbstliebemäßig und so weiter. Ja. Die sind ja ganz oft in Zweifeln und auch ganz tief unglücklich und so.
Und unsicher, finde ich.
Und unsicher, genau. Und dann ist natürlich so ein Empath äußerst willkommen, weil du dem ja auch glauben kannst, weil er dich ja fühlt, dass er dich liebt und dass er sich bemüht und so. Also ich glaube, das ist schon eigentlich auch ein bisschen ein Pflaster. Das ist schon der Wunsch, heile zu sein. Also das kann man gar niemandem vorwerfen.
Genau, ich könnte mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die das unbewusst machen. Also jetzt die, die manipulieren, dass sie sich ihrer Muster gar nicht bewusst sind und sich jetzt nicht denken, jetzt suche ich mir aber heute ein Opfer aus, den ich das antue, sondern dass sie einfach so in sich gefangen sind oder so eine Mauer haben, dass sie sich selbst wahrscheinlich gar nicht spüren oder auch gar nicht reflektieren.
Ja, das ist genau der Grund, warum ich dieses Framing mit dem toxisch so nervig finde. Ne? Weil das so alles reduziert auf ein Evil-Knievel-Persönlichkeitsding. Ja, da ist ja jemand, da ist die Ausgeburt des Bösen. Und das ist halt absoluter Bullshit. Ja? Also erstmal ist ein gewisser, also haben alle Menschen Persönlichkeitsanteile. So, ne? Und dazu gehört auch ein narzisstischer Persönlichkeitsanteil. Der ist halt vielleicht mehr oder weniger ausgeprägt. Bei jemandem so ganz nur rudimentär vorhanden und im Prinzip sagt er gar nie Hallo. Und bei anderen ist er eben ein bisschen deutlicher da. So, das ist erstmal soweit so gut, normal und auch völlig gesund.
Ja.
Deswegen muss man da auch mal ganz vorsichtig das Thema angucken, ne? Wovon wir eigentlich reden. Reden wir von einem pathologischen, einer pathologischen Störung oder was ist eigentlich das Thema? Und ja klar, wenn du jetzt nicht dich in deinem Leben immer super reflektiert hast und vielleicht auch immer nur funktioniert hast, dann weißt du unter Umständen gar nicht, welche Muster dich antreiben. Und dann stolperst du eben genauso wie jeder andere Mensch auch in eine Beziehung rein. Und wenn alles gut geht und du matchst mit deinem Gegenüber, dann ist auch so eine narzisstische Geschichte überhaupt nicht schlimm. Weil wenn du auf jemanden triffst, dessen Macken genau da reinpassen und es sich gegenseitig quasi nicht schadet, sondern es eben auch einander gut tut, dass man so ist miteinander, dann ist doch alles fein. Also nicht jeder, der solche Ausprägungen hat, ist gleich ein schlechter Mensch.
Ne? Schön, dass du das auch nochmal sagst, weil ich glaube, es hat schon so ein, also so ein krass Negativ-Touch. Ich muss da selbst auch immer sehr aufpassen, um ehrlich zu sein. Und man, ja, es ist halt auch leicht, jemandem die Schuld immer zu geben. Ne?
Genau.
Und zu sagen, ja, der ist halt ein Narzisst oder sie ist eine Narzisstin und deshalb ist das halt so.
Für mich geht es in der Frage auch ganz, ganz, ganz doll unterstrichen überhaupt nicht um Schuld. Sondern es gibt keine Schuld.
Ja.
So, sondern es geht darum, wie gehe ich damit um, wenn ich eben feststelle, dass ich in meinem Leben mich in Situationen befinde oder in Beziehungen befinde, die mir nicht gut tun. So. Und da brauche ich nicht die Schuld bei mir suchen und letztlich geht es auch nicht so wirklich um die Schuld des anderen, sondern es geht am Ende darum, was man damit macht. So. Und jetzt ein ganz klassischer und reiner Narzisst, das ist sowieso, also wie man so schön sagt, dem Ochs ins Horn geblasen, weil der kann das gar nicht reflektieren. Also der ist nicht in der Lage dazu, der wird nicht sehen, dass er eine Störung hat, weil es gar nicht möglich ist.
Ja, so, genau.
Ne?
Ja, also, das ist auch wichtig zu wissen, glaube ich.
Ja, eben.
Also man sagt ja so, es gibt so ein Sprichwort, glaube ich, ein Narzisst würde sich nie fragen, ob er ein Narzisst ist.
Richtig, genau das meine ich. Ja, ja, exakt.
Genau, also wir haben ja jetzt über Narzissmus so ein bisschen gesprochen. Aber ich möchte auch nochmal betonen, dass es sich jetzt nicht rein, also eine toxische Verbindung nicht unbedingt, oder?
Nee, das, das können auch ganz andere Geschichten sein.
Genau, also einfach so typisch jemand, der manipuliert. Es muss ja nicht immer ein Narzisst sein oder Fällt dir noch was ein?
Ja, naja, es kommt ja immer drauf an, wie du groß geworden bist, ne? Mit was für Sachen, was du dann später eben, was sich dann zeigt. Es gibt auch Menschen, also es gibt ja sowieso ganz viele Unterformen übrigens auch davon, ne? Es gibt so einen passiven und einen ganz aktiven und dann gibt es was Verdecktes und was Offenes. Also ganz viele Feinheiten, die da so drin sind. Das müsste man jetzt, wenn man es ernst meint, glaube ich, in 2 Stunden alles auseinanderklamüsern. Da sind wir hier mit unserem Podcast schon lange durch. Das schaffen wir jetzt nicht. Aber jeder hat ja seine persönliche Geschichte. Und wahrscheinlich auch das eine oder andere Muster, was nicht für jeden gut ist. Ne? Ja. Also auch ganz selbstbestimmte Menschen, die total, ich sag mal, weltoffen und absolut frei mit sich unterwegs sind, das kann auch für jemanden ein Problem sein.
Total, ja. Es kann auch zu einer ungesunden Verbindung letztendlich
führen. Genau, also wenn ich jetzt hier sage, freie Liebe, wow, alles schick und ich möchte, weiß ich nicht, Polyamor leben, dann ist das halt für mein Gegenüber, wenn das eine feste Bindung will, mit einer monogamen Ausrichtung ein Problem.
Ja,
total. Und dann wird auch das quasi wieder eine ungesunde Beziehung auf Dauer, obwohl keiner von beiden jetzt ungesund ist.
Ich finde es so schön, dass du das nochmal so erklärst, weil das öffnet einfach so ein bisschen dieses Thema und ist nicht so starr auf einen Punkt fixiert, von wegen, da gibt es jetzt diese ungesunde Person und die ist für alles verantwortlich, sondern es öffnet einen ganz anderen Raum, also das einfach zu verstehen, diese Dynamik dahinter. Das ist, ich würde auch gar nicht sagen, dass es die Person immer ist, außer sie hat wirklich eine Störung. Sondern dass es oft die Verbindung ist, die man miteinander eingeht und die letztendlich das ist, was uns so schadet und ja auch, also oft beiden, finde ich.
Richtig,
ja. Ja, spannend. Was würdest du sagen, also du hast ja zu Beginn gesagt, du hast auch Erfahrungen damit gemacht. Was würdest du sagen, sind so Punkte, an denen man erkennen kann, ich habe jetzt hier jemanden in meiner Beziehung oder meiner Verbindung, bei dem ich mich nicht gut fühle oder ich merke, es stimmt irgendwas nicht. Was würdest du sagen, woran kann ich das erkennen, dass ich jetzt in einer ungesunden Beziehung gelandet bin?
Also, ich würde jetzt 2 gegenläufige Aussagen treffen müssen, wenn ich reflektiere darüber. Dann würde ich sagen, auf der einen Seite habe ich das gar nicht so richtig bemerkt und auf der anderen Seite würde ich sagen, habe ich es die ganze Zeit bemerkt. Also das ist vielleicht die wahrste Aussage dazu. Du hast schon durchaus die ganze Zeit über das Gefühl, es ist anstrengend und es ist schwierig und du musst immer ganz viel dafür tun, dass es überhaupt schön läuft. Also dass es quasi harmonisch ist, ne? Dass es keine Konfliktpunkte gibt und so weiter. Und da fragst du dich natürlich irgendwann schon, was denn eigentlich hier nicht rund läuft so. Aber auf die Idee gekommen, dass das eine gefährliche, eine schadhafte Beziehung ist, die mir nicht gut tut und so und die auch Schaden anrichtet, eventuell auch bei meinen Kindern. Darauf bin ich ja gar nicht gekommen erstmal. Also das war nicht so, dass ich das erkannt hätte. Natürlich habe ich faktisch ja erlebt, was ich erlebt habe und auch festgestellt, das war jetzt scheiße oder das war ja ganz furchtbar. Aber ganz viel ging in mir dann die Strategien an, okay, was kann ich tun, damit das nicht wieder passiert oder wie kann man mit der Situation umgehen, damit das von vornherein vermieden ist oder wer muss sich wie verhalten, damit gar nicht, ne, so der andere erst so angeht und so. Also das waren so meine Wege, weil es ist ja auch, wie das anfängt, ist ja ganz zauberhaft, ne? Also in dem Fall. Das ist ja genau das Problem. Also,
wie hat das denn so angefangen?
Du bist ja nicht einfach in einer Beziehung und stellst dann fest, das ist doof. So. Ja. Also im Gegenteil, es war ja so, ich hatte mich eben in diesen Menschen so ein bisschen verliebt, wobei das eigentlich gar nicht, auch schon grenzwertig war, weil mein erster Eindruck von der Person war tatsächlich, dass ich dachte, wow, was ist denn das für ein Arsch?
Ah, okay.
Ja. Und dann aber im Kennenlernen Prozedere, dachte ich, na gut, vielleicht muss ich das revidieren, weil er hat sich dann eben auch Mühe gegeben und hat sich ganz anders präsentiert und ich dachte, oh, was warst du verurteilend? Und musste also mein Urteil korrigieren. Das war quasi auch ein Schlüsselmoment, weil ich ja erkannt habe, oder lag ich ja falsch, da habe ich ihn falsch eingeschätzt, ne? Obwohl ich eigentlich gar nichts eingeschätzt habe, es war mein Bauchgefühl, ne? So, naja. Jedenfalls begann das dann ganz wundervoll. Der hat sich ganz viel um mich bemüht, der Mensch. Wir haben ganz viel telefoniert und jeden Tag gab es irgendwie so verbindende Situationen oder Kleinigkeiten. Hier ein Blumenstrauß, dort eine Aufmerksamkeit. Also ich war wirklich, habe mich gefühlt wie eine Königin.
Würdest du es unter dem klassischen Lovebombing?
Ja, also nachträglich würde ich sagen, das war also ganz klassisch lehrbuchreifes Lovebombing. Also wirklich vom Feinsten, mit allem, was dazugehört. Die große Romantiknummer und also er war der Prinz auf dem Ross, ne, für mich in dieser Zeit vor so vielen Jahren. Und ich habe gedacht, wow, endlich jemand, der dich so ganz, ne, sieht und der sich so bemüht und der auch so viel alleine kann. Das war ja auch so ein Machertyp. Das war ja auch beeindruckend. Ich bin ja sonst immer so die Macherin, ne? Ich kriege immer irgendwie alles hin und er hat einfach alles gemacht. Das war also für mich gigantisch. Und dieses Lovebombing, was du eben angesprochen hast, das ist eben eine ganz wichtige Phase, weil das ist nicht nur den anderen einfangen und von sich überzeugen, sodass der einen dann auch wirklich haben will und bleibt, sondern es ist auch die Phase der Analyse. So habe ich das jedenfalls nachher für mich festgestellt. Du redest ja ganz viel und alles wird gefragt. Was denkst du dazu? Wie siehst du das? Und so. Und du bist so, oh, wie der sich für mich interessiert. Ne? Und auch Wahnsinn und wie schön. Ja, nee, das geht alles schon in die Liste mit ein, damit man weiß, wo sind welche Ausrichtungen von dir zu erwarten. Ne? Also wie kannst du dann angemessen umgeformt werden später.
Ich habe noch einen Gedanken. Ich würde auch meinen, dass es so ist, dass das in Frage gestellt wird. Also so habe ich das erlebt, wenn du quasi antwortest auf die Fragen, dass deine Antwort in Frage gestellt wird.
Ja, das so kam aber erst später.
Okay.
Also erstmal war ja alles schön.
Ja.
Außer in so ein paar grundlegenden Dingen, da war es nämlich auch schon nicht schön, jetzt wo du das gerade sagst. Wenn es Themen betraf, wo wir ganz unterschiedlicher Meinung waren, dann galt nur seine. Dann ist so viel Druck entstanden. Und vor allen Dingen, und das ist auch ein Zeiger, darauf kann man auch achten, dass es dann eben nicht okay ist, wenn man geteilter Meinung ist. Das kann ja einfach sein. Sondern, dass dann richtig Druck aufgebaut wird. Also nach dem Motto, wenn du mich lieben würdest, würdest du.
Und du musst es doch auch so sehen, wie ich es sehe,
Nein, also dann geht es ja um die konkrete Handlung. Ne? Also wenn du das jetzt so machen willst, weil das in deiner Welt okay ist, dann liebst du mich ja nicht.
Okay.
Und das ist also ganz viel emotionale Erpressung. Also das findet tatsächlich unfassbar viel statt. Das ist auch ganz am Anfang schon so gewesen. Und das hat genau dazu geführt, was übrigens auch ein Indiz ist, wir hatten da so On-Off-Nummern laufen.
Ja.
Ne, weil natürlich mein selbstbewusstes Ego hat gesagt, hier, du kannst mich mal. Also was ist denn das jetzt hier für eine Nummer? Ich bin doch keine 5 und lass mich hier behandeln, als ob Papa sagt, du gehst heute nicht weg. Also
finde ich eigentlich voll gesund
auch. Na, das war auch ganz gesund, total. Und dann habe ich gesagt, also dann ist das hier für mich gelaufen. Und dann kommt aber dieses ganz Reumütige und dann, warum du gleich so absolut bist und gib ihm doch die Chance zu lernen. Und dann geht es eben wieder auf deine Empathie und wieder auf dein Verständnis und so. Und du denkst, na gut, ja, vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert. So, was eben so passiert, ne? Und schwupps, bist du wieder in der Nummer drin.
Ja.
Und da haben wir die ganze On-Off-Thematik. Ne?
Und dann kommt ja, glaube ich, auch oft dazu, dass man so körperliche Sachen noch hat, also vielleicht sexuell einfach eine tolle Erfahrung macht. Und ich finde, das ist nämlich mit das Schwierigste, zumindest hat das meine Therapeutin mal gesagt, dass es oft eben genau das ist, wo man nicht standhaft bleiben kann, wenn man sich dann trifft irgendwie und Sachen übergibt oder so, die man noch beieinander hatte und eigentlich schon getrennt ist. Also ich habe das auch als richtige Challenge empfunden, dann bei mir zu bleiben. Und weil du siehst die Person dann vor dir und denkst dir, naja, so schlimm war es ja gar nicht. Dann hat man sich vielleicht eine Woche nicht gesehen, ist so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen. Dann denkst du dir, ach, naja, vielleicht war es gar nicht so schlimm. Ne? Und dann eben, ich habe es zum Glück geschafft, aber ich weiß, dass es viele nicht schaffen. Und ich kann es total verstehen, weil es echt schwer ist, dem Stand zu halten und zu sagen, nein, 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 nein.
Ja.
Ich lasse mich da nicht nochmal drauf ein.
Das kann ich verstehen. Ging mir ähnlich. Und es war eben auch wirklich überraschend, wie hinreißend dieser Mensch war in den Zeiten, wo wir nicht zusammen waren oder wo er sich meiner nicht ganz sicher war. Also dann war die Person wirklich, also die Ausgeburt der Göttlichkeit. Ja, also so an allen Stellen genau das, was man sich wünscht. In jeder Reaktion genau perfekt. So, also alles, was meine Fantasie hergegeben hatte, wurde da bedient.
Total, ja.
Ja, ne, also.
Scheiße, ey.
Und deswegen ist es nämlich auch genau so, dass du nicht so leicht aus der Nummer rauskommst.
Ja.
Weil eben unfassbar viel nicht auf, ich sag mir jetzt mal, die äußeren Umstände unbedingt nur abzielt. Das kommt ja später. Sondern erstmal ganz unfassbar viel auf dein emotionales System, auf dein Herz wirklich, auf dein, auf genau das alles, was dich als liebendes, fähiges, fühlendes Wesen ausmacht. Und wenn das bedroht ist, natürlich versuchst du das zu schützen, ja. Und du willst ja auch nicht gesagt bekommen, du wärst vernichtend und böse und gemein. Also verhältst du dich natürlich genau anders, weil du bist ja nicht vernichtend, böse und gemein. Nein, nein, du bist ja ganz verständnisvoll und gibst ja Chancen, 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 Chancen. Ich gab jahrelang Chancen, ja. Und ich wusste auch irgendwann natürlich nach 3 Jahren, es wird sich doch nicht ändern, ne? So, aber irgendwann vielleicht ja doch. Und das ist die. Das habe ich auch in den Coachings festgestellt, das ist so eine Sache, die uns da eint. Diese Hoffnung,
Ja, total,
dass
ja.
sich das doch noch ändert und dass das doch irgendwann erkennt der Mensch. Und wenn man es nur genug erklärt, wenn man nur dies und jenes noch verändert, wenn man nur hier noch ein Stellschräubchen dreht, dann wird er doch. Nein.
Glaubst du, eine Paartherapie wäre zum Beispiel hilfreich?
Nein, haben wir gemacht.
Okay. Gleich nein.
Weiß ich nicht, klar. Doch, die kann natürlich
Wahrscheinlich
hilfreich sein.
unterschiedlich, ja.
Also, ja, in meinem Fall war sie das jetzt nicht, ja. So.
Das war ganz klar. Das haben alle gehört. Ja, es ist spannend.
Also, das kommt natürlich immer drauf an, gell? Wie
Ja.
gesagt, in welchen Bereichen man sich da bewegt, jetzt auch partnerschaftlich, ob das alles noch im Rahmen ist und vielleicht auch im Anfangsstadium, dann kann das auch eine super Idee sein mit so einer Paartherapie. Ich stehe auf Paartherapien. Ich finde sowieso, es wird viel zu wenig gemacht. Also,
Ich finde es
ich
auch
glaube,
geil,
ganz
ja.
viele Trennungen wären vermeidbar, wenn man
Ja.
wieder neu lernt, miteinander zu kommunizieren. Und wenn du mich fragst, ist die Basis ja auch meistens überhaupt Kommunikation.
Total,
So,
ja.
weshalb man dann dahin geht, damit so
Genau.
Sachen mal geklärt werden,
Das und
ne?
ich glaube auch, dass man, auch wenn man entschieden hat, sich zu trennen, eine Trennung gut begleiten kann. Ich
Ja.
finde, dafür ist sowas auch gut geeignet, dass man
Ja.
irgendwie einen guten Umgang damit
Richtig, auch ganz
findet,
fein.
irgendwie.
Genau, das stimmt. Damit du gar nicht erst bis zur Mediation musst.
Genau, im
Eine
besten
gute
Fall.
Idee. Also in meinem Fall hat das jetzt nichts gebracht, weil das war auch so ein klassisch, ja, dann doch sehr narzisstisches Problem. Es waren ja angeblich immer alle parteiisch. Es waren ja immer
Ja.
alle auf meiner Seite. Ja, was Blödsinn ist, aber in der Welt war das eben so bewertet,
Ja,
ne?
kann ich
Ja.
mir gut vorstellen, ja. Okay, also wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, dass wir es erkennen können, zum Beispiel über das Love-Bombing,
Und über das On-Off.
über das On-Off, genau. Vielleicht auch über die Manipulation.
Genau, so Schuldzuweisungen und Manipulation definitiv. Aber das ist eigentlich, also dieses Manipulationsthema, das baut sich so krass auf und das nimmt so unterschiedliche und wirklich vielfältige Züge an. Das geht ja in jede mögliche Richtung. Also zum Beispiel, was am Anfang gut funktioniert hat, war dieses Zuckerbrot-Peitsche-Ding. Ne? So, wie du willst heute Abend mit deinen Mädels weg. Ich dachte, wir machen Filmabend. Ja, nee, wir können doch jederzeit einen Filmabend machen. So, ne? Ist doch kein Problem. Wir machen ja jeden Abend gefühlt einen Filmabend. Ich kann doch heute mit meinen Mädels, ja, also ist ja klar, wie du dann deine Prioritäten setzt, ne? Dann sieht man ja, was ich dir wert bin. So, Zuckerbrot und Peitsche,
Das
ne?
sitzt natürlich auch
Das
erstmal.
sitzt, ja,
Ja.
puff. Und du fragst dich halt dann wirklich, ja, echt jetzt? Bin ich jetzt so egoistisch, wenn ich jetzt heute weggehe? War ihm das jetzt so wichtig? Und dann finden die ja auch immer Wege, ne? Aber der heutige Abend war mir halt eben so wichtig. Ja, klar können wir jeden Abend Film gucken, aber heute so. Aber natürlich immer dann, wenn du irgendwie so deins durchsetzen willst. Ich habe das eben nicht geblickt am Anfang. Und irgendwann hat sich das ja auch erledigt. Und das ist nämlich auch was, woran man super festmachen kann. Die isolieren dich auch. Also je krasser die Störung
Ja.
ist, desto schneller geht das und desto heftiger prägt sich das auch aus. Bei mir sah das dann so aus, dass ich im Prinzip zu gar keinen Freund mehr Kontakt hatte irgendwann, bis auf meine allerbeste Freundin. Und weil die hat sich nicht vergaulen lassen, die war schlau, die ist voll
Sehr
gut,
gut,
die hat es echt
sehr
drauf, die
gut.
Frau.
Ja.
Ich glaube, die hat das alles schon wesentlich eher geblickt. Ne? So, und dann kommt noch dazu, dass sie dich dann eben auch räumlich, wenn es geht, entfernen. Dann zieht man eben weiter weg oder wie in meinem Fall, ja eben raus aus der Stadt und ich habe halt kein Auto. Also dann bist du auch angewiesen noch mal mehr.
Bisschen
Sie
abhängig auch.
schaffen Abhängigkeiten,
Ja.
genau, ja, das ist auch ganz wichtig, ne? Damit sie
Spannend,
ja ihre
ja.
Daseinsberechtigung auch immer haben. Also die sie dir dann vorwerfen können natürlich später, dafür ist es da. Deswegen sage ich, Manipulation ist ein ganz vielstufiger Plan an der Stelle. Das ist nicht so ein bisschen emotionale Erpressung hier, ein bisschen Abhängigkeit da. Das ist ein ganzer Blumenstrauß und ne, ein buntes Bild an Möglichkeiten, was sich da ergibt.
Kommt so auf verschiedenen Ebenen wahrscheinlich.
Ja, definitiv.
Ich finde das
So.
mit der Isolation auch irgendwie krass. Also ja, ich erkenne auch gerade generell echt viele Sachen. Das ist,
Ne, es ist wirklich ganz
boah,
viele kleine
schon
Details, die
krass,
an ein
ja.
großes Bild fügen. Und was weißt du, was ich immer sage, wenn es um Partnerschaften geht und überhaupt um diese auch so ein bisschen das zu vermeiden, in sowas reinzurutschen. Mhm. Wir haben in Deutschland auch eine doofe Dating-Kultur eigentlich. In Frankreich zum Beispiel ist es üblich, wenn du jemanden kennenlernst oder frisch kennengelernt hast, dann nimmst du den mit und schleppst den mit zu deinen Freunden. So, und dann guckst du erstmal, wie sind die so alle miteinander? Und dann werden auch eigentlich gleich die Freunde gefragt, so, ey, na und, wie fandst du den und so? Und wenn der da schon durchfällt, dann ist die Sache meistens gelaufen, ja. In Deutschland machen wir es ja ganz anders. Wir daten uns tete-à-tete, entre nous, ne?
Und das ist am besten auch bloß keiner mitkriegt.
Genau, oder? Weil man weiß ja auch noch nicht. Ja, und auf genau. Tagen, dann so. Und wenn du dann so, aber weißt, oh ja, der gefällt mir. Und dann hast du vielleicht auch die sexuelle Nummer schon durch und bist so, wow, geil, ne? Den behalte ich, den Menschen. Dann steppst du ihn mit in deinen Freundeskreis. Und bei mir war es dann tatsächlich so damals, dass alle meine Freunde gesagt haben, sag mal Nadine, ist nicht dein Ernst, gell? Was willst du denn damit? Hm. Und ich so dachte, naja, gut, ja, der ist, vielleicht am Anfang wirkt der vielleicht ein bisschen unterkühlt, aber der ist ein ganz Lieber, so, das, der muss nur auftauen und gibt ihm doch Zeit und so. Aber es waren sich ohne Mist alle einig. Das gab es niemals vorher.
Ist auch ein guter Punkt,
in meinem ganzen Leben nicht. Also, dass so viele Menschen gesagt hätten, also sorry, aber nee. Ja. Das ist irgendwie, das passt doch gar nicht zu dir.
Ja.
Was willst du denn da? So. Und ich habe da natürlich nicht drauf gehört, weil ich war ja schon verliebt und ich war ja schon, hat mich ja schon entschieden, den jetzt auch haben zu wollen. Und außerdem war ich ja auch so ein bisschen dickköpfig, weil ich dachte, naja, was nicht passt, das wird ja noch. Man hat ja in der Beziehung Zeit und Raum, zueinander zu wachsen und sich zu entwickeln. Ja, ist auch so in einer gesunden Partnerschaft. Ja, das wusste ich damals noch nicht. Es war aber auch lange vor meiner Zeit als Coach. Ich glaube, das ist auch ein Meilenstein nochmal gewesen, hin zu dieser Entscheidung, nachdem ich dann meine Ausbildung gemacht hatte, damit auch rauszugehen, weil ich einfach selber genug Experience an vielen Stellen hatte, wo ich sagte, ja, ich weiß, was das meint und wie sich das anfühlt.
Ich glaube auch, dass es, deswegen habe ich vorhin, glaube ich, auch Expertin gesagt, weil ich weiß, dass du einmal arbeitest in dem Bereich, aber auch weißt, dass du viele Erfahrungen einfach gesammelt hast. Und ich finde, das macht so Expertinnenwissen aus. Mhm. Also ich meine, wir können viel aus dem Lehrbuch verstehen, aber ich finde, wenn man was selbst erlebt hat, das ist einfach...
Ja. Und viele Erkenntnisse träufeln ja auch wirklich erst später.
Ja,
also, dass du das dann auch so klar benennen kannst. Ach, das, wo sich derjenige so und so verhalten hatte. Ah, das war genau dieses Lovebombing. Ja? Also, früher gab es die Begriffe ja noch nicht. Also, weiß ich nicht. Ich kann sie jedenfalls nicht. Da sind sie mir nie begegnet. Ne? Du hast ja gesagt, was wir jetzt schon an Sachen hatten. Ja, das klassische Fast-Forwarding haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt.
Nee.
Und das Future-Faking, genau, was ja auch so diese Schlagbegriffe sind, die damit so zusammenhängen.
Die begegnen uns, glaube ich, auch sehr viel bei Social Media gerade.
Genau,
richtig.
Ja, ja, also tatsächlich dieses schnelle Ding festmachen wollen, das schnelle verbindlich sein, das schnelle vielleicht auch zusammenziehen oder verloben und Heiratspläne schmieden und aber noch ein Kind und tralala, das ist da auch sehr häufig, also ne? Oder eben tatsächlich dieses, ich mal die Zukunft so rosarot und du hörst das als mein Beziehungspartner und ich sage, oh ja, es ist so wunderschön, genau. Das, ja, wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es das meistens auch. Ist eine Tatsache.
Das ist tatsächlich so, ja, würde ich auch sagen.
Ja, ja, also das sind auch noch so Sachen, wo du einfach, gut, wir sind ja heute in Zeiten, da gibt es ja eine größere Awareness dafür, ne? So durch die viele, also auch durch ein bisschen durch den Hype, mehr mit sich selber in Kontakt zu stehen, diese ganzen Achtsamkeitsnummern und so, ist es, glaube ich, schon so, dass Leute jetzt ihre Beziehungen auch anders hinterfragen. Mhm. Vor allen Dingen junge Menschen, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Weil da tut sich unheimlich viel. Mhm. Ne? So in der Generation ist es ja auch überhaupt gar kein Tabuthema mehr, dass man Therapie macht.
Ja.
Ja, Gott sei Dank. Ne? Das wäre schön, wenn man da schon vor 30 Jahren gewesen wäre.
Auf jeden Fall,
so. Ja, aber das sind so klassische Sachen und eben auch, und das finde ich ganz wichtig, Ghosting bzw. Rückzug. Hm. Also Ghosting innerhalb einer Partnerschaft, weiß ich jetzt nicht, wie das gehen soll, aber da geht dann alternativ der Rückzug. Ghosting kannst du super machen über Handy oder so, ne? Wenn dir dann was nicht passt, dann reagierst du nicht mehr und bist du nicht mehr verfügbar. Das kannst du aber natürlich auch emotional hervorragend machen. Emotional nicht mehr verfügbar zu sein, ist für einen empathischen Menschen
Höchststrafe.
Die Höchststrafe.
Ja, total.
Also das war für mich auch ganz schwer aushaltbar, so dieses Vernichtende.
Das tut halt auch richtig weh.
Du fühlst dich wirklich vernichtet. Ja. Das ist so ein richtig, es reißt dir das Herz raus, ne? Ja. So, weil du denkst, um Gottes Willen, was habe ich verbrochen?
Und ich glaube, es triggert auch viele so, weil ich sag mal, die Generation unserer Eltern, das ist ja oft einfach eine Erziehungsmaßnahme war,
Ja,
ne?
furchtbar, ne?
So
Diese
dieses,
Ignoranz.
genau, ich ignoriere dich jetzt, weil du hast
Genau.
nicht das gemacht, wie ich es wollte.
Ja.
Und ich meine, das, ich glaube, wir haben das fast alle, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber viele haben das in ihrer Kindheit erlebt und das hinterlässt auch einfach was. Und wenn du dann im Erwachsenenalter wieder jemanden hast, der das bei dir macht,
Ja, da geht alles an, was du zu
eieiei,
bieten hast
ja,
an Gefügsamkeit.
das ist, ja, das auch, ja.
Punkt. Also, das ist genau das, was es macht. Es macht uns gefügig. Ja, wenn du dann
Wunderbar.
doch.
Wie als Kind halt, ne? Weil man versucht
Richtig.
ja dann für Mama und Papa oder Mama
Ja,
und
es
Mama
ist
oder wem auch immer, immer alles,
exakt die gleiche
ja.
Nummer. Ja, das wird da abgespult, weil das
Ja.
Muster ist ja schon angelegt, ne? So, und der Verlust und die Angst und alles, das ist ja das Fiese. Du hast die ja nicht nur mit deinem Erwachsenenbewusstsein, dass du denkst, oh Gott, meine Beziehung geht krachen, sondern es kommt ja auch noch das emotionale innere Kind dazu, was diesen Zustand auch schon kennt und sein Leben in Gefahr sieht, weil
Genau,
ne,
das
es
ist es.
verlassen ist.
Ja.
Also da gehen so viele Sachen gleichzeitig an und das ist super hart auszuhalten.
Und dann sind wir, glaube ich, auch viel in diesem Überlebensmodus irgendwie.
Absolut.
Und ich würde auch sagen, was mir auch noch sehr in der Therapie geholfen hat zu verstehen, ist, wenn mein Energielevel dauerhaft niedrig ist, egal ob es jetzt auf einer Beziehungsebene, also in einer Liebesbeziehung ist, ob es eine Freundschaft ist, ob es in einem Arbeitsverhältnis ist, dann ist halt irgendwas nicht stimmig.
Genau, dann
Und
ist
das
das
finde ich,
ein tolles
ist
Zeichen.
ein guter Maßstab zu
Ja.
erkennen. Also wenn ich mich jetzt immer irgendwie erniedrigt fühle in einer Beziehung, oder auch merke, ich komme von Arbeit und ich bin dauerhaft, also das kenne ich auch noch aus meinem früheren Leben, und ich bin dauerhaft down oder ich habe keine Energie, dann stimmt halt irgendwas nicht, ne?
Dann ist es nicht
Und
gesund.
genau,
Genau.
ja.
Dann
Und
Punkt. Ja.
ja,
Vielleicht für jemand anderen an der
Punkt
Stelle
eigentlich.
super schön, aber für dich eben nicht.
Richtig,
So,
ja. Und ich glaube,
genau.
das ist ein guter Maßstab, um mal zu gucken, hey, wie ist eigentlich meine Energie gerade? Fühle ich
Richtig.
mich gut?
Ja.
Spüre
Gibt es
ich
dir Kraft oder
Freude?
nimmt es dir Kraft?
Genau, ja.
Okay.
Und hab, also ich finde es auch, ich glaube, du hast es mal in einem Coaching gesagt dieses Jahr zu mir, Folge der Freude.
Ja.
Und das bewahre ich seitdem sehr tief in meinem Herzen auf, weil ich finde, dass das ist so ein Satz mit so einer Kraft. Und wenn man wirklich danach geht, das ist auch krass, weil man muss Sachen verändern
Ja.
einfach. Aber wenn man dann an diesem Punkt kommt, wo man merkt, ich mache gerade echt viele Sachen, die mir einfach Freude bereiten. Und es ist jetzt nicht so, dass jeder Tag immer Happy Hippo Life ist. Und das ist auch nicht damit gemeint. Aber einfach in dieser Freude zu leben, Alter, das ist so geil.
Oder?
Es ist wirklich
Ja,
geil.
krass.
Ja, es
Ja.
ist wirklich
So, und
cool.
als Überlebender
Ja.
misst man dem eine ganz andere Bedeutung bei.
Ja.
Und als Überlebende oder Überlebender, das meine ich jetzt gar nicht natürlich, also nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch im emotionalen. Ne, je nachdem, durch wie viele solcher Phasen du gegangen bist, vielleicht schon im Elternhaus, dann vielleicht nochmal in einer Partnerschaft und so weiter, kriegt das einen anderen Wert. Und ich bin auch nicht Lebensfreude-Coach, weil ich Freude, weil für mich Freude so ein Wald- und Wiesenspringding ist,
Ja.
sondern ich bin tatsächlich Lebensfreude-Coach, weil das mein
Ja.
Überlebensrezept war.
Ja.
Also als ich jugendlich war, hatte ich keinen Bock mehr auf Menschen. Und auch keinen Bock auf dieser Welt zu sein. Und ich habe mich hier auch nicht verbunden gefühlt. Ich habe gedacht, ich passe hier nicht her. Und ich wollte gerne gehen. Ein paar Mal. Hat dann nicht geklappt. So
Gott sei
blieb ich
Dank.
da. Genau. Und dann erst, also als das scheiterte, also die einzige Sicherheit, die ich damals dann hatte für mich, war, okay, scheinbar darfst du nicht gehen. Das Leben will, dass du bleibst. Und das Leben, also es sozusagen, war auch das Einzige, zu dem ich dann Verbindung gefunden habe und habe gedacht, na gut, dann gibt es ja wenigstens diesen einen Aspekt, der freut sich über mich. dann suche ich darin das Gute. Und so kam ich zur Lebensfreude.
Ah,
Also eigentlich
durch einen
aus,
Tiefpunkt auch
ja,
des Lebens eigentlich, ne?
aus dem Lebensende heraus wieder in den Lebensanfang, ne, wenn du so willst. Und das war also harte Arbeit, Lebensfreude zu kreieren.
Total.
Ja.
Ja, und es ist eben, das ist auch mal das, was ich so gern vermitteln möchte, dass es nicht so dieses ist, ha, ich bin immer nett und freundlich und alles ist toll,
Ja.
sondern das ist ein ganz tiefes Gefühl. Also es ist eine
Ist
Lebenseinstellung,
eine
es
Demut
ist,
auch. Ja.
ja, das auch, ja.
Genau. Es ist eben nicht dieses eh so verstrahlte Grinsen
Genau,
von,
ja.
ich bin für nichts verantwortlich und
Ja.
alles fließt durch mich
Ja.
und ich bin so beseelt. Ja.
Ja.
Weil dann fasse ich nämlich auch nichts an und packe nichts an.
Und es ist super gefährlich.
Genau. Weil ich
Das finde
mich
ich an
entmündige.
Esoterik sehr gefährlich auch.
Richtig. Ja,
Ja.
weil du bist ja immer nur. Ne, es ist ja alles um dich
Ja.
rum. So, du hast ja damit gar
Ja.
nichts zu tun. So.
Genau.
Ja, nee, das finde ich kacke. um es auf total. Den Punkt ja. zu bringen. Ne? Ich mag Spiritismus durchaus, hm. aber bei ESO bin ich raus.
Ja, das geht mir ähnlich. Das ist
schwierig
ja.
für ja. mich. Ja, genau. Und wieder zurück, den Schlenker zu machen in unser Thema mit den ungesunden Partnerschaften. Ich glaube, es gibt doch diesen lustigen Spruch, es gibt für jeden Topf den passenden Deckel. Hm. Ne? Ist auch so. Und das wird auch wieder so sein. Und das ist ja das Fiese, was du also in so einer Partnerschaft dann auch nicht mehr diese Gewissheit nicht mehr hast. Also wenn du drüber nachdenkst, ob du das jetzt beendest oder schon weißt, ich muss hier raus, dann steht diese Option scheinbar nicht im Raum, zu sagen, ich beende das jetzt hier, weil dann bin ich ja alleine.
Hm.
Und dahin wurdest du so gründlich manipuliert, dass du das wirklich glaubst. Und das ist gerne, also das, damit würde ich gerne in etwa meine Geschichte so ein bisschen abschließen,
ja.
mit dem, wie das dann auch endete und so, wie ich da rausgekommen bin letztlich.
Genau, das ist nämlich, glaube ich, nochmal spannend, den Punkt zu erwähnen. Hm. Jetzt haben wir die Punkte, jetzt hat vielleicht die Person, die zuhört, erkannt, oh, in dieser Verbindung, ob es jetzt Partnerschaft ist oder Arbeit oder was immer, was auch immer, merke ich, ich werde manipuliert oder ich fühle mich die ganze Zeit im niedrigen Energielevel, aber was mache ich jetzt?
Genau. So, also wenn du da raus willst, gibt es eigentlich nur einen Weg, lauf.
Hm, ja.
Es gibt nichts anderes, da rauszukommen, aber das ist eben genau das Schwierige. Weil meistens solche Persönlichkeiten dir ja suggerieren, dass du nichts bist ohne sie.
Hm.
So. Und das waren bei mir waren das auch ganz konkrete Äußerungen, wie, was glaubst du denn, wer dich da noch nimmt mit so und so vielen Kindern? Oder wie willst du deinen Alltag organisiert kriegen? Ich fahre doch alles und mach doch alles.
Hm.
Also solche Sprüche
halten dir das dann so vor Augen.
Habe ich gehört. Ja. Und ganz viel in mir hat gesagt, ja, stimmt. Ja, ist richtig. Ja, wie will ich denn das organisieren? Kriege ich nicht organisiert? Kann ich nicht, geht nicht. Und so. Und ich war so ein paar Tage dann, also ich hatte das quasi schon angekündigt, dass es für mich hier nicht mehr geht. Und ne, also diese Partnerschaft müssen wir beenden und so. Und dann kamen eben all diese Auflistungen von, und dann? So nach dem Motto, was willst du denn dann machen? Dann stehst du doch da und hast Mond. Ne? Und das hat mich furchtbar in Panik versetzt, innerlich. Und es ist ganz schlimm. Ich habe dann auch ganz viele Symptome entwickelt, also auch Angststörungen und so. Also das kam auch alles in der Zeit dann.
So Panikattacken.
Panikattacken, ja. Also furchtbar. Ich hatte ganz viel Gedöns dann auch irgendwann, weil meine Psyche einfach dauerhaft überfordert war. Mhm. Ne? So. Und dann gab es so diesen Moment, wo ich abends im Bett lag. Und also alle meine Fälle so davon geschwommen waren gefühlt. Und auf einmal, und da bin ich meiner Mentorin so dankbar, die ich damals hatte, die hatte mich in emotionaler Prozessarbeit so ein bisschen an die Hand genommen, wie das funktioniert. Und die hat mir den Raum aufgemacht, mir zu zeigen, dass ich nicht allein bin. Dass es immer Menschen gibt, die da sind. Zum Beispiel meine beste Freundin, die über die ganze Zeit nicht wegbrach. Und auch so ein paar andere soziale Kontakte, die ich natürlich dann eben neu um mich herum hatte. Und dann sah ich die in meinem inneren Bild alle in meinem Garten stehen, diese Leute. Und ich wusste, wenn ich da jetzt sagen würde, Hilfe, ich komme jetzt hier nicht klar, ne? Die wären da.
Ja.
Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, so und jetzt. Jetzt ist es genau hier beendet. Und dann hatte ich noch emotionale Prozessarbeit gemacht mit meiner Mentorin. Da lag ich noch mal bei ihr auf der Liege so und dann hatten wir so mein Herz im Fokus und das, was drinnen gebrochen war und im Schmerz lag und so. Und das hatten wir alles schön wieder heile gemacht. Und dann kam ich nach Hause und das war wirklich dann der Moment, dass ich dann damals, am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, habe gesagt, so, jetzt ist es hier vorbei. Und ich bin auch in die Küche gegangen und habe zu ihm dann gesagt, du, also die Beziehung ist hier beendet. Und es war das erste Mal in den ganzen Jahren on off, wo das nicht in Frage gestellt wurde.
Mhm.
Da muss irgendwas sich so geändert haben in meinem Wesen, dass klar war, okay, jetzt ist hier finito. Aber auch die Zeit, und das muss man nämlich auch wissen, wenn man sich von solchen Menschen trennt, das wird die Hölle.
Mhm.
Also das war danach echt heftig. Also dann brauchst du einen guten Background, Leute, die dich schützen, die für dich da sind, die dich auch auffangen. Ich war damals leider sehr alleine in meiner Situation, auch mit aller Übergriffigkeit, die da stattgefunden hat, dann noch im Nachgang, gab es keine Polizisten, die mich unterstützt haben.
Mhm.
Ja, also obwohl ich zur Polizei gegangen bin und so. Das war einfach, wenn du kein Messer im Rücken hast, können wir leider nichts machen gerade. Ja, prima. Also
ich finde
das war sehr enttäuschend.
Ja, Ich finde das, was du jetzt auch sagst, dass die Trennung dann auch, also dass man sich so ein bisschen auf den Höllenweg einstellen kann. Ich möchte jetzt natürlich niemanden verschrecken, der
Nee.
so gerade merkt,
Ja.
aber ich glaube, das macht noch mal umso mehr deutlich, wie wichtig es ist, sich aus dieser Verbindung zu lösen.
Genau, und zwar nicht so, also möglichst früh.
Ja.
Also wenn man jetzt das hört hier und feststellt, oh, da trifft so viel, dann lauf,
Ja,
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 am besten auch in
ja,
Sicherheit. Einfach haben ein paar Menschen um
ja.
dich rum, die Bescheid wissen, dass falls was ist. Und ich meine, in meinem Fall war es jetzt aber auch ein ganz klinischer, also naja, diagnostiziert nicht, aber war es ein ganz pathologischer Fall, wenn du mich
Ja.
fragst. So, also das ist ja selten so heftig. Das hast du ja wirklich nur an der Stelle, wo es wirklich ausgemachte, krasse Störungsmuster sind.
Ja.
Ne? So, ich sag mal, in einer einfach nur ungesunden Partnerschaft, wo man feststellt, oh, das geht so nicht, dann hast du vielleicht nachher noch ein bisschen den einen oder anderen bekannten Beziehungstrouble und dann ist aber auch gut. Ja, wo nochmal der eine nochmal nachzieht und aber ich möchte doch und du dann eben noch 100 Mal sagen musst, aber nein, so, ne? Also in deiner inneren Stärke sehr bleiben musst. Aber es kann eben, je kräftiger du in solchen schlimmen Verbindungen bist, danach eben auch bedeuten, dass du noch durchhalten musst, bis die Sache wirklich vom Tisch ist. Und eventuell eben auch tatsächlich Hilfe brauchst.
Ich
Also so
wollte gerade
ehrlich
sagen,
muss man
ja.
schon auch sein,
Und das
ne,
ist
dass man das
vielleicht,
sieht.
ja, und es ist vielleicht auch gut, sich in diesem Prozess begleiten zu lassen, wenn man sich lösen möchte. Also sich eine Trennungsbegleitung zu suchen und zu sagen,
Absolut.
ich habe richtig Schiss, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Das gibt es ja
Ja.
mittlerweile auch. Würdest du das auch unterstützen zum Beispiel?
Ja, das wäre eine tolle Sache. Also
Okay,
ich bin da
also falls
absolut
ihr eine
dafür.
Begleitung braucht
Und
für Trennung.
ich habe ja nun durch meine eigene Geschichte da auch ein bisschen Erfahrung
Genau,
gesammelt,
ja.
weil vieles kommt zu spät. Du bist ja
Ja,
einfach
ja.
so überfordert auch mit allem und das kann so Holterdiepolter sein, dass du selber gar nicht weißt, welche Schritte gehe ich jetzt zuerst. Gehe ich zum Anwalt, muss zur Polizei, was mache ich jetzt? Muss ich ins Frauenhaus vielleicht ganz und gar, ne? Also je nachdem, wie bedroht du da bist.
Das und ich meine vor allem damit auch, die sich bedroht zu fühlen von den eigenen Emotionen, weil ich
Ja,
weiß, dass das auch
sowieso.
ganz viele haben und ich glaube, das kennen wir auch alle, wenn wir so eine Entscheidung treffen. Wir haben einfach Angst vor dem, was wir jetzt fühlen müssen. Also vor dem Alleinsein vielleicht, vor der Einsamkeit und vor diesem Schmerz auch der Trennung, weil den hat man ja eigentlich trotzdem, würde ich meinen.
Gut, das hatte ich dann nicht mehr,
Okay, gut.
weil aber auch das, also diese innere Trennung,
Schon eher
die hat ja
stattgefunden.
schon so viel eher stattgefunden.
Okay, ja.
Es war ja eigentlich immer wieder wie so ein Defi, den du ansetzt. Es war ja immer wieder wie so eine Wiederbelebungsmaßnahme, aber eigentlich wusstest du schon, nee, so. Also das hatte ich tatsächlich nicht, dass ich
Ja.
dann selber noch damit irgendwie im Schmerz war, sondern für mich war es dann wirklich nochmal ein Kraftakt, das aufgelöst zu bekommen. So, dass ich safe bin und dass alle anderen safe sind und so. Da hatte ich mich noch mal warm anziehen müssen. Aber das ist auch nicht in in jedem Lösungsprozess so. Letztlich darf man ja auch nicht vergessen, ich bin ja nun auch keine Person, der man mal eben die Butter vom Brot nimmt, ne? So. Ich bin ja durchaus auch resolut
Würde ich auch
und
sagen, ja.
Als ich den Entschluss gefasst hatte, dass ich aus der Nummer rausgehe, hatte ich sehr schnell sehr viel Stärke wiedergewonnen. Und ich denke, da wird auch manches an der Dynamik, was dann sich entwickelt hat, schon auch durch mich verursacht sein, weil ich dann eben so resolut war und so sehr auf die Barrikaden gegangen bin. Und ne, also das wird schon nochmal eine ganz, also ja, der Verbindung geschuldete Dynamik entwickelt haben, die wäre vielleicht anders verlaufen, wenn ich noch anders drauf gewesen wäre oder so, das weiß ich jetzt nicht. Aber es spielt auch keine Rolle, weil es war genau richtig für den Moment und es hat auch, ist ja alles gut gegangen am Schluss, auch wenn es anstrengend war. Aber ich würde trotzdem sagen, jederzeit wieder und eben wirklich mit Menschen, die dich gern haben, die dich unterstützen, die für dich da sind, wo du nachts um 3 sagen kannst, kann ich jetzt hier bleiben.
Ja.
Also, solche Menschen wünsche ich all jenen, die sich aus solchen Geschichten lösen müssen, vor allen Dingen, wenn sie sehr anstrengend sind und sehr herausfordernd und sehr ungesund, ne? Oder sie eben schon sehr lange auch da drin sind, denn so die Gewohnheit, die macht auch viel mit Menschen. Lässt sie
Total,
verzweifeln,
ja.
ja, wenn dann sich solche Sachen auflösen. Und das hast du ja auch bei Leuten, die jetzt nicht Narzissten sind. Wir lesen ja nicht ohne Grund ständig von irgendwelchen Beziehungsdramen, weil da ganze Existenzen sich bedroht fühlen und dranhängen können.
Ich glaube auch, also ich glaube auch, was krass ist einfach, wenn Kinder da sind. Weil du
Ja.
hast einfach nochmal eine andere Verantwortung. Du kannst nicht nur für dich denken,
Genau.
sondern du musst jetzt wirklich für ein ganzes System denken, für ein Familiensystem. Und ich
Richtig.
glaube, also das ist, glaube ich, nochmal schon krass einfach.
Es war ja bei mir auch so, letztlich
Genau,
mit den
ja.
Kindern. Aber das hat es auch ein Stück weit wieder leichter gemacht. Und das war aber nachher noch mal viel Arbeit. Oh, und da habe ich gelitten. Also ich habe quasi gar nicht so sehr dann an der Trennung gelitten, sondern ich habe unter den Selbstvorwürfen gelitten, die ich mir gemacht habe, was meine Kinder aushalten mussten jahrelang.
Ja.
So. Hm. Das war schlimm für mich. Ja. Da habe ich gedacht, oh, da hast du aber volle Kanone versagt. So. Was jetzt natürlich nicht stimmt im Nachhinein betrachtet, aber in dem Moment, ich habe ja immer versucht, mein Bestes zu tun, ne, dass die safe sind. Aber es ist auch eine Tatsache, dass ich das nicht getan habe an der einen oder anderen Stelle. An der einen oder anderen Stelle habe ich sie nicht geschützt. Habe ich mich nicht dagegen gestellt, weil das eine Gefahr gewesen wäre.
Ja.
So.
Und du es wahrscheinlich anders gemacht hättest, wenn du gewusst hättest, wie. Also
ja,
das genau. Muss man ja auch immer sagen. So.
Aber es ist eben immer und. Ich kann damit auch jetzt im Frieden sein. Ne? Ich kann sagen, ja, das habe ich nicht gekonnt. Und zugleich habe ich aber das Beste gemacht, was ich damals machen konnte. Ich habe alles gegeben, was möglich war.
Ja.
So, Punkt. Das muss ich mir nicht vorwerfen. Trotzdem kann man unterm Lichte betrachtet sagen, es war dennoch ein Problem.
Ja,
so.
Auf jeden Fall, ja.
Und die Ehrlichkeit habe ich mit mir und auch mit anderen. Und das gestehe ich allen zu, genauso wie ich auch demjenigen zugestehe, dass er, also, der ist mit Sicherheit kein schlechter Mensch, ja, so. Weil er hat auch ganz viele entzückende Seiten. Und zugleich war es eben für mich das Schlimmste, was mir hätte passieren können, beziehungstechnisch.
Ja.
Auch das ist eine Wahrheit.
Ich bin, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, dass ich die Menschen nicht als schlecht bezeichnen kann, weißt du? Also ich, ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen, aber ja.
Ja, ich will das nicht. Also, weil das ist für mich auch so ein Ding, dass ich, wenn ich sage, er ist ein schlechter Mensch und das ausgemachte Böse, dann quasi, dann habe ich das Gefühl, ich bin immer noch Opfer.
Ja.
Und ich werde nie wieder und nicht mehr und keine Sekunde meines Lebens Opfer sein.
Ja. Ja, ist auch eine klare Haltung.
Ja, also dann sage ich, lieber im Lichte betrachtet, gibt es auch Sachen, die sind einfach gut an ihm. Punkt, muss man sagen. Da ist er auch gut drin oder da kann er gut mit oder da hat er eben seine besonderen Highlights, ne, seine positiven. Und vielleicht kann es eben auch sein, dass es Menschen gibt, wenn die andere Macken haben, die komischerweise irgendwie in dieses Puzzle passen, dass das eine total geniale Geschichte ist. Für mich war es total vernichtend.
Ja.
Damals. Ja. Und zugleich war es auch ein Geschenk, jetzt heute. Weil ich sagen kann, ich wäre da nie, wo ich heute bin, wenn ich da nicht durchgegangen wäre. Wenn ich das nicht erlebt hätte. Ich könnte auch nicht so kompetent und so empathisch mit ganz vielen meiner Klienten sein, die auch in solchen Sachen gewesen sind, weil ich das ja nicht so erlebt hätte. Ne? Also an vielen Stellen bin ich dankbar dafür, weil das Schönste war, als dieser ganze Stress vorbei war, ne? Die Trennung war durch, es war alles abgeschlossen, ich hatte meine Ruhe, ich war in meinem neuen Leben, in meinem neuen Zuhause. Das, was ich da gewachsen bin, das war ultra schnell und toll. Und das dauert bis heute an. Eine kleine Episode nur davon, die ist ganz kurz, als illustrierendes Beispiel. Man ist ja nach solchen Partnerschaften ziemlich zerpuzzelt. Und oftmals fragt man sich, wer man eigentlich ist. Weil man sich ja auch so viel angepasst hat und verstellt hat, damit das alles läuft, dass man nachher so irgendwie, ja, zerdröselt ist. Und ich musste mich erstmal wieder zusammensetzen und mein Selbstbewusstsein und alles wieder so richtig aufbauen. Und da gab es eine Situation, da stand das Toastbrot in der Küche. Offen. Und ich hatte dann damals einen neuen Partner und stand in der Küche und lachte und sag, guck mal, Schatz. Was denn? Ich sag, da steht ein offener Toast. Und er guckte mich an wie so ein Auto mit Standlicht. Und da sag, ja, und? Ich sage, ja, merkst du was? Hä? Sagt er, nee. Ich sage, na genau. Ich feierte mir einen Ast, dass in der Küche einen halben Tag dieser offene Toast stand. Die oberste Scheibe, die wählte sich schon leicht, weil ich das eben manchmal vergesse zuzumachen. Und in der damaligen Partnerschaft, die so schlimm war, passierte mir das natürlich auch manchmal, dass ich den Toast offen stehen ließ. Und das war ein absoluter, also Super-GAU. Dieser offene Toast. Was ich mir da anhören musste, ja, du bist ja nicht mal in der Lage, einen Toast zuzumachen. Die einfachsten Dinge kriegst du nicht gebacken und bom, bom. Es war ein scheiß Toast, ja. Ich esse die erste Scheibe übrigens auch trocken, es wäre kein Problem gewesen. Aber so, also was das für einen Knatsch gab und für eine Hässlichkeit war. Und dann bin ich in meinem neuen Leben und da steht da dieser Toast und ich kann drüber lachen, dass der da offen steht. Ja. Weil mir nichts mehr passieren kann. Es gibt keinen, der mich dafür anschreit, der mich dafür fertig macht. Es ist einfach nur ein fucking offener Toast.
Ich glaube, das ist dann so ein heilsamer Moment, auch wo man merkt, jetzt
passiert Heilung. Absolut, was denkst du, was ich geheult habe die Jahre? Über solche Kleinigkeiten, vor Freude. Ne?
Ja, ja.
So, weil das total gelöst ist.
Und ich finde auch, also was ich auch merke, ist so eine innere Ruhe, die sich dann einstellt irgendwann.
Absolut, ja.
Ich war gestern zum Beispiel im Park abends, also ich habe mir Abendbrot gemacht und ich wollte unbedingt draußen essen und ich bin dann in den Park gefahren und saß dort auf einer Bank in der Sonne und ich war einfach so, also ich habe wirklich so viel Glück gespürt, weil ich einfach dachte, geil, ich kann einfach machen, was ich will. Ich kann hier sitzen, niemand, weißt du, niemand zieht an wie so eine Marionette an mir. Ich kann einfach ich sein und das war echt ein geiler Moment.
Oh, da könnte ich immer noch mitheulen, wenn ich das höre, ne? Weil das erinnert mich auch immer an meine, genau die Momente.
Und da habe ich auch gemerkt, hey, ich bin gerade voll bei mir und ich brauche auch niemanden. Ich meine das jetzt nicht im Sinne von, ich möchte für immer allein leben, aber so im Sinne von, ich brauche es einfach nicht. Ich bin gerade happy und wenn was kommt, dann kommt es halt. Und das war gestern echt sehr, sehr schön.
Siehst du, und das ist genau der perfekte Schwenk eigentlich hin zu der gesunden Beziehung. Mhm. Weil wenn wir den anderen nicht brauchen, sondern wollen, dann sind wir in einer gesunden Beziehung. Ja. So, diese, ne, ich bin mir selbst genug und es ist wunderschön, selbst genug zu sein mit dir zusammen.
Ja, genau.
So, das ist toll.
Und das auch zu fühlen. Also genau. Das eine ist ja immer das Wissen. Wir wissen, dass es wichtig ist und das hatte ich ganz lange, würde ich sagen.
Ja.
Und jetzt gerade kommt der Punkt, wo ich es fühlen kann. Ja. Wo ich merke, hey, es ist okay.
Siehst du, dafür habe ich nochmal einen anderen Weg gebraucht. Ich brauchte dafür ganz lange Single sein. Ich hätte das wahrscheinlich in Partnerschaft nicht gefunden, tatsächlich.
Gut, also ich bin ja auch in keiner Partnerschaft.
Ja.
Aber
ich hatte immer so kurze Zeiträume nur dazwischen, wo ich Single war, weißt du, und dann bin ich immer in die nächste Partnerschaft irgendwie schon getaumelt. Und ich brauchte, also so einen Erkenntnisprozess hätte ich da nicht gemacht. Also,
ja, okay. Aber das ist ja auch okay. Ja. Also ich glaube, da kommt jeder wann anders hin.
Genau. Und jeder durch die Wege, die er eben geht.
Und ich will jetzt auch nicht sagen, um es ganz, um auch authentisch zu sein, dass es mir jeden Tag so geht. Nee. Also es war gestern ein Moment, wo ich mir so dachte, geil, wo ich so extrem gefühlt habe. Mhm. Und es gibt auch Tage, wo ich hier sitze und mir denke, ich habe keine Lust mehr allein zu sein. Ja, jetzt hätte ich gerne jemanden bei mir. Und das ist, glaube ich, auch menschlich, weil wir gerne in sozialen Verbindungen sind. Also ich zumindest. Und ich glaube, wir alle haben das in uns. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen. Jetzt noch ein was mir ganz wichtig ist. Mhm. Wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, auch wie die andere Person sich verhält und so weiter, wenn wir in einer ungesunden Verbindung sind. Und ich glaube, dass vielen oft vermittelt wird, auch durch Social Media, ich nutze das einfach gerne in meinem Podcast-Folgen als Beispiel, weil ja viele bei Social Media einfach sind und sich da ihre Informationen herziehen. Und es gibt ja gewisse Coaches, die dir dann sagen, dass du eben an deinem Selbstwertgefühl arbeiten musst, dass du in solchen Verbindungen nicht landest und dass du dich selbst lieben musst und so weiter und so fort. Also ich glaube, du weißt, worauf ich vielleicht hinaus will, dass man sozusagen sehr im Einklang mit sich selbst lebt und dann kann einem das quasi gar nicht passieren, weil man viel eher Nein zu irgendwas sagen würde. Würdest du sagen, dass das stimmt?
Wie's? Ich würde sagen, ich kriege gleich Schnappatmung und die Krise, aber nein. Also ich finde, das kann man überhaupt alles, was so verallgemeinert wird, ist schon mal generell scheiße, das mal auf den Punkt zu bringen.
Ja.
Und zweitens, das ist ja, was ist denn das für ein Bullshit? Also es würde ja voraussetzen, dass jeder Mensch, der in sowas landet, sich nicht mag. Und also weißt du überhaupt, dieses Absolute ist, was mich so zum Kotzen bringt daran.
Ja, ja.
Wir sind alle Menschen, die sich entwickeln. In verschiedenen Lebensphasen, mit verschiedenen Geschichten, die hinter ihnen stehen. Natürlich wird jeder Mensch irgendwo seine Punkte haben, wo er noch nicht in der Selbstliebe ist, wo er noch nicht zu allem Nein sagen kann, wo er noch nicht, Entschuldigung bitte, höchst erleuchtet ist und mit Buddha gleich einen Kaffee trinken geht. Also, was ist denn das?
Ja.
Das ist Gaga, das ist völlig einfach, das ist, ja, so kannst du ein Buch schreiben, aber so kannst du nicht leben.
Ja.
Also natürlich hat jeder seine persönlichen Fallstricke, so, aber niemand ist daran schuld, deswegen in sowas zu landen. Also niemand hat sich zum Opfer gemacht, weil er ist, wer er ist. So, übrigens zeig mir einen Menschen, der so durcherleuchtet ist, kenne ich keinen.
Ja.
Also der nicht auf irgendwas da mal angehen oder reinfallen oder wie auch immer würde. Und vor allen Dingen ist es ja auch nicht so, dass dir das auf der Stirn geschrieben steht, sondern diese Menschen, die investieren ja sehr viel Zeit, überhaupt erstmal deine Schwachstellen zu finden. Du trägst sie ja nicht hausieren mit dir vorher. Die wissen ja nicht, die ist super zu manipulieren, die nehme ich jetzt. Sondern die checken dich ab und die machen ihre Pro- und Kontralisten und die machen ihre Checklisten und irgendwann finden sie Sachen. Ich habe zum Beispiel am Ende der Partnerschaft, um die es da damals ging, angefangen, Gespräche aufzuzeichnen, heimlich, auf dem Handy.
Also von euch sozusagen?
Ja, Unterhaltungen, weil ich immer gesagt bekommen habe, ich hätte das so nicht gesagt. Ich hätte das so und so gesagt. Und irgendwann fängst du an, wirklich irre zu werden. Du zweifelst an deinem Verstand. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mir jetzt irgendwie beweisen, dass ich nicht verrückt bin. Ich weiß doch, dass ich das so nicht gesagt habe. Und dann habe ich das heimlich aufgenommen und habe mir das nachher angehört. Und dann habe ich ihn auch damit mal konfrontiert. Ohne, da war natürlich aber Großalarm, ne? So. Aber ich hatte recht, ich war nicht verrückt und ich habe es mir nicht eingebildet.
Das ist auch eine gute Methode, finde ich, Gespräche aufzeichnen. Sehr cool.
Ja, überhaupt alles, was dir dein Verstand
Ja.
wiedergibt, wo du messbar dran festmachen kannst,
Ja.
ist so, ja.
Ich finde es sehr gut, dass du das nochmal so betonst, auch mit diesem, dass du gleich Schnappatmung kriegst. Das bringt es ja sehr gut auf den Punkt, weil ich glaube, dass es wirklich vielen vermittelt wird oder viele dieses Bild haben und dadurch nur noch mehr Optimierungsdruck
Ach,
verspüren.
furchtbar,
Und
ja.
ich hatte jetzt meinen ersten Workshop in der Yoga Lounge, zu der ich übrigens über Nadine gekommen bin. Das habe ich gar nicht gesagt.
Stimmt.
Und genau, und da haben eben viele von diesem Optimierungsdruck berichtet, auch in jeglicher Hinsicht,
Ja,
also
furchtbar.
Mamas und so weiter. Und ich glaube, auch bei diesem Thema, also was Beziehungen betrifft, so in meiner Generation mittlerweile sind viele unter diesem Druck und wollen sich auch gar nicht mehr verbinden, weil sie alles richtig machen wollen, ne? Oder sagen,
Ja.
ich bin lieber frei, um mich auf nichts einzulassen, so ungefähr.
Ja.
Und ich finde, es ist ganz wichtig, darauf einzugehen und zu sagen, hey, du bist nicht schuld dran, wenn du dich in einer ungesunden Verbindung wiederfindest. Ne? Das kann halt allen passieren. Und ich fand es
Richtig.
so toll. Meine Therapeutin meinte neulich auch zu mir, man kann halt wirklich, also so wie du es schon gesagt hast, so reflektiert wie bis sonst was sein. Aber du hast nichts unter Kontrolle im Leben. Und
Richtig.
es kann einfach passieren, dass du da halt landest. Und dann ist, glaube ich, eher der Gamechanger, wie man dann irgendwann damit umgeht.
Richtig.
Ich
Und
glaube,
wie
das
schnell
ist
man
es.
erkennt, wo man gelandet
Genau,
ist.
ja.
So,
Das ist
und
es auch. Wie
ja,
schnell erkenne ich
richtig.
das, glaube ich.
Ja.
Ja.
So, und das kann natürlich schon sein. Das würde ich jetzt auch vielleicht bejahen. Doch, also ich würde sagen, hätte ich da schon mehr gewusst oder so, oder hätte ich vielleicht auch eine Freundin gehabt, die da auch schon durchgegangen ist oder so, dann wäre ich vielleicht schon ein bisschen schneller nochmal deutlicher angegangen. Ob das jetzt aber die ganze Geschichte verändert hätte, weiß ich nicht.
Ja,
Ne? Aber
ja.
das wäre jetzt was, wo ich einräumen würde. Ja, das könnte sein, dass das einen Einfluss genommen hätte. So, aber
Oder
das ist jetzt
ja.
hätte, wenn könnte, ne? Eine Annahme.
Ich meine, Beziehungen sind auch einfach krass dynamisch. Das ist
Eben.
einfach so.
Ja,
Das ist
genau.
nichts, wo man an einem Merkzettel jetzt abhaken kann, ob das stimmig ist oder nicht, ne?
Ja, wie meine Oma so schön sagt, steckst du nicht drin.
Stimmt, ja.
Einfach gucken, ne? Was dann passiert. Ja,
Ja.
genau.
Ja, jetzt zum Ende. Stell ich dir noch eine Frage. Was würdest du jetzt, also gibt es jetzt irgendwas, was du gerne an alle, die gerade zuhören, loswerden möchtest? Irgendeine Botschaft, irgendwas, was dir ganz intuitiv gerade in den Sinn kommt?
Ja, also erstmal würde ich mich bedanken wollen für den Versuch, mir zu folgen in meinen immer vielen Quersprüngen im Kopf. Ich weiß, es ist manchmal nicht ganz einfach, dem nachzugehen, aber ich versuche es immer zu ordnen beim Reden. Und als zweites würde ich denen gerne sagen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass es also immer weitergeht. Es gibt kein Ende. Und das ist vielleicht eine der größten Ängste, die in so einer Partnerschaft da sind. Dann ist alles vorbei. Also mein Leben
Das
vorbei,
Leben
meine
so.
Träume vorbei, alles, was ich mir ausgedacht habe, vorbei, 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 vorbei. Und es ist nicht vorbei. Und sie sind nicht alleine in dem. Also ich habe ja ganz oft auch schon Programme gemacht für Menschen, die aus toxischen Partnerschaften kommen, um einfach sich zu vernetzen, damit wir gemeinsam diesen Weg gehen können der Heilung, der da auch drin ist. Und da ist das Schönste daran zu sehen, dass es am Ende allen gleich geht. Und dass alle gleich wieder Freude empfinden und wieder die Schönheit im Leben sehen und wieder in ihre Kraft kommen. Ne, also es geht weiter. Es gibt kein Ende.
Ja, sehr
Ja.
schön, dass du das nochmal sagst, als Schlusswort vielleicht auch eine Ermutigung. Ja, ich danke dir sehr, dass du hier warst und wir haben ja schon darüber gesprochen, vielleicht noch eine Folge aufzunehmen.
Ja.
Dann, wie es weitergeht sozusagen nach solch einer Verbindung
Genau.
mit sich selbst und wie man zu sich selbst finden kann, im besten Fall,
Oh ja,
oder
das ist mein
überhaupt sich,
Lieblingsteil.
oder man sich überhaupt auf die Suche begibt zu sich selbst auch. Und ja, wie das so dann mit dem Single-Sein ist, da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn wir darüber sprechen. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Offenheit und dein authentisches Dasein einfach. Das mag ich sehr gerne.
Ja.
Danke euch fürs Zuhören und bis bald wieder.
Bis dann.
Tschüss.